Deutschlandfunk. Informationen am Abend.
Mit Malte Hennig am Mikrofon. Schön, dass Sie mit dabei sind. Viele Menschen, auch über die Landesgrenzen hinaus, schauen und hören morgen wohl gespannt nach Sachsen und Thüringen. In beiden Bundesländern wird ein neuer Landtag gewählt. Und in beiden Bundesländern deuten Umfragewerte darauf hin, dass sich die politischen Kräfteverhältnisse deutlich verändern werden. Die vom Landesverfassungsschutz beider Länder als gesichert rechtsextrem eingestufte AfD könnte jeweils stärkste Kraft werden. Die Ausgangslage vor den Wahlen in Sachsen und Thüringen ist gleich unser erstes Thema. Außerdem berichten wir über die anhaltende Debatte in der Migrationspolitik, über eine Hilfsaktion von Israelis für Menschen in Gaza und wir hören den Sport vom Wochenende. Im Anschluss um 18.40 Uhr dann ein Hintergrund zum italienisch-albanischen Migrationsabkommen. Unter anderem mein Kollege Dirk Oliver Heckmann begleitet morgen hier im Programm den Wahlabend. Er wird die Prognosen und Hochrechnungen von Infratest DIMAP im Blick haben. Und er hat sich auch jetzt schon mit den Umfragen des Meinungsforschungsinstituts beschäftigt. Potenzielle Wählerinnen und Wähler in Sachsen und in Thüringen sind befragt worden, wen sie voraussichtlich wählen werden morgen und vor allem auch, welche politischen und gesellschaftlichen Themen sie beschäftigen. Meine Kollegin Sandra Schulz hat am Nachmittag mit Dirk-Oliver Heckmann gesprochen. Zuerst über eine große Unzufriedenheit bei den Wählerinnen und Wählern und die damit zu erwartenden politischen Umwälzungen in den Wahlergebnissen.
Sie dürften tief ausfallen, würde ich sagen. 10 Tage vor der Wahl hat Infratest DIMAP zuletzt die politische Stimmung gemessen, die Sonntagsfrage gestellt. Wir wissen, alle Umfragen sind keine Prognosen, sondern Stimmungsmessungen zum jeweiligen Zeitpunkt. Und dennoch kann man wahrscheinlich sagen, dass das Parteiensystem ordentlich durcheinandergewirbelt werden könnte. Denn die Unzufriedenheit, Sie sagten es, die ist erheblich. Die wirtschaftliche Lage wird mehrheitlich in beiden Bundesländern als schlecht eingeschätzt. Fast 60% der Sachsen und Sächsinnen sagen das. 2/3 der Wählerinnen und Wähler in Thüringen auch. Vor 5 Jahren war es genau andersrum. Die Lebensumstände in der Region haben sich verschlechtert. Das denkt jeder 3. Sachse. In Thüringen sind sogar fast 40%. Tja, und die Themen Kriminalität, soziale Sicherheit, Zuwanderung, das haben wir in den letzten Wochen und Monaten gesehen, sind ganz starke Themen. Profitieren tun da vor allem 2 Parteien, nämlich die AfD und das Bündnis Sarah Wagenknecht.
Und welche Rolle spielt dann die Politik der Ampelparteien im Bund? Lassen Sie mich raten, Rückenwind wird da nicht zu erwarten sein?
Wird nicht zu erwarten sein, ganz im Gegenteil. Die Unzufriedenheit mit der Ampel ist massiv in beiden Bundesländern. Sagen rund 15%, sie seien zufrieden mit der Arbeit der Bundesregierung, aber über 80% sind es eben nicht. Auch die Spitzenampelvertreter sind da keine Hilfe. Christian Lindner, Robert Habeck, Olaf Scholz, sie haben alle starke Unzufriedenheitswerte von über 80%. Übrigens auch die Unzufriedenheit mit den jeweiligen Landesregierungen überwiegt. In Sachsen sind über 50% unzufrieden, in Thüringen sogar 57%.
Und Sie haben es gesagt, wenn man den Umfragen glauben kann, wenn sich das so bewahrheitet, dann dürfte die AfD stark profitieren. Wie sehr denn?
Wenn man den Umfragen glauben mag, und die waren in den letzten Wochen und Monaten aber auch sehr stabil, hat die AfD die Aussicht, in beiden Bundesländern auf rund 30% zu kommen. In Thüringen sogar auf Platz 1, Sie haben es gerade eben schon erwähnt. In Sachsen wird es ein Kopf-an-Kopf-Rennen geben, so wie es aussieht, zwischen AfD und CDU, mit leichten Vorteilen für die CDU im Moment, jedenfalls laut Umfragen. Wenn sich das so bewahrheiten sollte, wäre das erstmals der Fall, dass in einer Landtagswahl die AfD stärkste Kraft werden würde. Wir hatten das schon bei den beiden letzten Bundestagswahlen. Und bei der Europawahl, da war das schon so, aber diesmal wäre es erstmals bei einer Landtagswahl. Eine weitere Profiteurin ist das Bündnis Sarah Wagenknecht mit ihrer Mischung aus linker Sozialpolitik und rechtsnationaler Gesellschaftspolitik. Da hatte sie bei der EU-Wahl im Juni ja aus dem Stand in Sachsen 12,6% erzielt. In Thüringen kam man auf 15%. Jetzt bei der Landtagswahl, bei den Landtagswahlen wird es wohl noch etwas stärker ausfallen. Das liegt an Sarah Wagenknecht unter anderem. Sie liegt auf Platz 2 bei der Zufriedenheit mit Bundespolitikern in Sachsen, in Thüringen sogar auf Platz 1. Und die große Verliererin auf der anderen Seite natürlich die Linke. Bodo Ramelow, der Ministerpräsident von Thüringen, der kann den Absturz seiner Partei zwar noch etwas abdämpfen, aber die Linke, die könnte sozusagen implodieren, ihren Stimmenanteil womöglich halbieren.
Noch ein Fokus vielleicht nach Sachsen. Dort möchte der Christdemokrat Michael Kretschmer, der amtierende Ministerpräsident, im Amt bleiben. Wie stehen seine Chancen?
Tja, auch bei ihm bröckeln die Zustimmungswerte. Immerhin sind 55% mit seiner Arbeit zufrieden. Aber er kann auch distanzieren. Petra Köpping von der SPD und Jörg Urban von der AfD. Nicht ausgeschlossen, dass er seine Koalition aus CDU, SPD und Grünen wird fortsetzen können. Knapp. Falls nicht, werden sich die Blicke Richtung BSW richten. Und wenn man auf Thüringen blickt, da sieht's schlecht aus für die Minderheitsregierung unter Bodo Ramelow von Linken, SPD und Grünen. Eine Mehrheit gegen die AfD wird es nur mit dem BSW geben. Alle Parteien haben ja eine Zusammenarbeit mit der AfD ausgeschlossen. Das heißt, das BSW könnte, da könnte eine Schlüsselrolle zukommen.
Das war mein Kollege Dirk Oliver Heckmann über die Ausgangslage vor den Landtagswahlen in Sachsen und in Thüringen. Und in eines der Bundesländer wollen wir jetzt noch etwas genauer hören, und zwar nach Sachsen. Dort prägen vor allem kleine Betriebe im Handwerk und in Dienstleistungen die lokale Wirtschaft. Und genau in diesen Bereichen zeigen sich oft deutschlandweit bekannte und diskutierte Themen, Fachkräftemangel und Arbeitsbelastung der Unternehmen durch Bürokratie. Nadine Lindner gibt einen Einblick, wie in sächsischen Unternehmen auf die anstehende Landtagswahl geschaut wird. Sie hat Jonathan Eichler getroffen. Er ist Malermeister aus Coswig und beschäftigt 6 Menschen.
Ist es noch alt, aber die geht.
Er nennt es nur seine Hühnerstiege. Mit schnellen Schritten geht Jonathan Eichler die schmale Holztreppe zu seinem Büro hinauf. Es liegt im 1. Stock in einer kleinen Scheune neben seinem Elternhaus. Die Holzstufen biegen sich leicht bei jedem Schritt, aber sie halten. Er müsse hier bald mal was machen, sagt Eichler, aber er hat keine Zeit. Eichler führt einen Maler- und Bodenlegerbetrieb in der Kleinstadt Coswig bei Dresden.
Als kleinerer Betrieb ist es insgesamt schwierig, die ganzen bürokratischen Sachen zu bearbeiten, weil das bleibt am Ende alles an mir, meiner Frau bzw. meinem Vater hängen. Und das ist natürlich für mich persönlich, sind dann 14 Stunden Arbeitstage gängig.
Eichler ist 36 Jahre alt, wurde kurz vor dem Mauerfall geboren. Mitte der 90er kam er in die Schule. Damals waren die Zeiten ganz andere.
Uns haben sie immer gesagt in der Schule, ihr werdet, also wenn ihr hier nie alles mit 1 und 2 abschließt, kriegt ihr keinen Ausbildungsplatz. Ne? Arbeitsplätze waren damals rar.
Er hat deshalb selbst die Malerlehre und die Meisterschule in Stuttgart gemacht, ist dann aber wieder nach Coswig gekommen. Er sieht, dass die Nachwendezeit bei vielen Spuren hinterlassen hat, was zu Frust führt. Auch wenn Eichler versucht, seine Mitarbeiter selbst auszubilden, geht die demografische Entwicklung, der Fachkräftemangel, auch an ihm nicht spurlos vorbei. Es ist ein rapider Schrumpfungsprozess, der da gerade auf den Freistaat Sachsen zurollt. Im Jahr 2030 ist die Bevölkerung diejenige mit dem höchsten Altersschnitt aller Bundesländer. Bis dahin gehen auch 20% der Arbeitnehmer in Rente. Wie diese Fachkräftelücke geschlossen werden soll, Anwerbung aus dem Ausland, Weiterbildung, Digitalisierung, so richtig weiß es in Sachsen derzeit keiner. Auf einer Veranstaltung der Industrie- und Handelskammer in diesen Tagen steht Hauptgeschäftsführer Florian Magerl und sieht etwas ratlos aus, als er einräumen muss.
Ich glaube, der Knackpunkt ist, man kann die Leute nicht herzaubern. Das muss man erstmal zur Kenntnis nehmen. Wir sind in toto noch nicht gut genug.
Und weiter.
Es ist eine hohe Anspannung, weil zum einen die wirtschaftliche Lage für viele Unternehmen kritisch ist und zum anderen natürlich auch völlig unklar ist, was nach der Landtagswahl ist, wie Sachsen regierbar bleibt.
Hinzu kommt der Kontrast in Sachsen zwischen Kleinteiligkeit und Großansiedlungen. Ende August in Dresden, EU-Kommissionspräsidentin von der Leyen, Bundeskanzler Scholz, TSMC-Chef Wai, Ministerpräsident Kretschmer legen den Grundstein für die neue Fabrik des taiwanesischen Chipherstellers.
Dresden ist der beste Platz für Mikroelektronik in Europa.
Auf TSMC liegen große Hoffnungen mit mehreren tausend Arbeitsplätzen. Doch genau davor hat der regionale Mittelstand Angst. Er fürchtet einen Aderlass, die Abwanderung seiner Mitarbeiter hin zu großen Konzernen. Die sächsische Wirtschaft erlebt in diesen Tagen eine ganze Reihe von Widersprüchen. Die Arbeitslosigkeit liegt mit 6,6% niedrig und trotzdem ist die Unzufriedenheit groß. Das kann am Lohnniveau liegen, das bei 90% im Westvergleich verharrt, die Tarifbindung nur bei 17% der Unternehmen vorhanden ist. In manchen Wahlkreisen hatte die AfD zur Europawahl 40% der Stimmen. Die politischen Spannungen ziehen sich teils quer durch die Belegschaft. Das Umfeld, in dem sich regionale Unternehmer bewegen, ist also nicht einfach. Das weiß auch der Leipziger Kommunikationsberater Robert Hesse.
Naja, das geht ganz praktisch von der Frage, was machen wir denn eigentlich, wenn der Bürgermeister vor Ort, und wir hatten ja in Sachsen auch Kommunalwahlen, in Thüringen und in Sachsen-Anhalt vor kurzem, was machen wir denn eigentlich, wenn der Bürgermeister plötzlich nicht mehr wie jahrzehntelang von der SPD oder der CDU kommt, sondern er kommt plötzlich von der AfD?
Hesse ist FDP-Mitglied und hat damit auch einen politischen Blick. Zur Debatte rund um den Thüringer AfD-Spitzenkandidaten Björn Höcke, der Familienunternehmen wegen ihres Engagements für Weltoffenheit schwere wirtschaftliche Turbulenzen gewünscht hatte, sagt Hesse, dass es grundsätzlich gut sei, wenn in Betrieben über Politik gesprochen werde.
Letzten Endes sind wir der Auffassung, dass nur das bilaterale Gespräch, und das ist sehr mühsam, kostet Zeit, kostet Nerven, mit den Menschen, die sagen, ich habe keine Lust mehr, ich wähle AfD, dass nur dieses Gespräch einen nachhaltigen Erfolg zeitigt.
Viele Initiativen für Weltoffenheit seien zwar gut gemeint, so Hesse, könnten am Ende aber wirkungslos sein. Die Wahlergebnisse in Sachsen und Thüringen könnten ungewohnte oder gar keine Mehrheiten zustande bringen. Das wirtschaftliche Umfeld würde damit nicht einfacher.
Es war, laut Aussagen aus Regierungskreisen, eine schon länger vorbereitete Maßnahme. Doch in der erneut angeheizten Debatte über die Migrationspolitik ist sie wohl noch einmal etwas stärker beachtet worden. Das erste Mal seit der erneuten Machtübernahme der Taliban in Afghanistan im Jahr 2021 sind gestern wieder afghanische Staatsbürger aus Deutschland in das Land abgeschoben worden. Und das einen Tag, nachdem die Bundesregierung ein von ihr betiteltes Sicherheitspaket beschlossen hat. Unter anderem Leistungskürzungen für ausreisepflichtige Asylbewerber und mehr Befugnisse für die Polizei sind darin enthalten. Die Diskussion über die rechtliche Umsetzbarkeit von Teilen davon und Forderungen nach weiteren Maßnahmen, die gehen aber weiter. Mehr dazu von Jörg Münchenberg.
Der Union reichen die geplanten Maßnahmen der Ampelkoalition zur Verschärfung der Migrationspolitik nicht aus. So sagte jetzt Bayerns Ministerpräsident Markus Söder, CSU, der Welt am Sonntag, bislang verweigere sich die Regierung einer grundlegenden Umkehr in der Migrationspolitik. Dazu gehören laut Söder Zurückweisungen an den Grenzen, eine grundlegende Reform des Asylrechts, Rückführungsabkommen mit den Herkunftsländern und die Ausweitung sicherer Herkunftsstaaten. Zudem bezweifelte der bayerische Ministerpräsident die Ernsthaftigkeit der Gesprächsbereitschaft von Bundeskanzler Olaf Scholz, SPD, an. Er könne dem Kanzler nur raten, mit Hinblick auf die Landtagswahlen in Sachsen und Thüringen kein taktisches Manöver zu machen. Am Donnerstag hatte die Ampel ein umfangreiches Maßnahmenpaket zur Verschärfung der Migrationspolitik vorgelegt, über das in der kommenden Woche mit Vertretern der Länder sowie von CDU und CSU gesprochen werden soll. Wie wirkungsvoll die geplanten Maßnahmen sind, ist aber nicht nur politisch, sondern auch unter Juristen umstritten. So plant etwa die Ampel, Sozialleistungen für diejenigen Asylbewerber zu reduzieren, die bereits in einem anderen EU-Land registriert worden sind. Das sei jedoch ein Verstoß gegen das Grundgesetz, sagte dazu heute im Deutschlandfunk der Jurist Maximilian Pichel von der Universität Kassel.
Also ich halte das mit der Rechtsprechung des Bundesverfassungsgerichtes zu Sozialleistungen für Asylbewerberinnen nicht für vereinbar. Das Bundesverfassungsgericht hat aus der Menschenwürde und dem Sozialstaatsgebot abgeleitet, dass das Existenzminimum nicht einfach so gesenkt werden könnte oder komplett vollständig entzogen werden kann, wenn es um Abschreckungseffekte geht. Und das wäre hier bei diesem Plan der Ampel der Fall.
Der parlamentarische Geschäftsführer der Unionsfraktion im Bundestag, Thorsten Frey, sagte wiederum der Rheinischen Post, diese Kürzungen würden nur wenige Fälle betreffen, denn die Maßnahmen sollen nur greifen, wenn ein Übernahmeersuchen in ein anderes EU-Land positiv beschieden worden sei und eine soziale Absicherung im Zielland bestehe. Dies wird etwa für Griechenland von vielen deutschen Gerichten in Frage gestellt. Gleichzeitig weigert sich Italien seit Ende 2022, Flüchtlinge wieder zurückzunehmen. Unterdessen wies Grünen-Fraktionsvize Konstantin von Notz ebenfalls in der Rheinischen Post die Forderung der Union nach verstärkten Abschiebungen nach Syrien und Afghanistan zurück. Das sei faktisch nicht durchführbar, auch weil die Bundesregierung mit den Taliban keine direkten Gespräche führen will. Rechtsexperte Pichel sieht aber noch ein anderes Problem.
Afghanistan ist kein sicheres Land. Afghanistan herrschen die Taliban mit einem willkürlichen Gewaltsystem. Menschenrechtsorganisationen sprechen da von Folter, von Hinrichtungen durch Steinigungen. Und man muss, glaube ich, auch sagen, auch wenn diese Debatten aktuell so aufgeheizt sind, selbst Menschen, die schwerste Straftaten begehen, die verlieren ja nicht ihre Menschenwürde. Die verlieren auch nicht das Recht, Schutz zu haben in Bezug auf ihre Gesundheit und ihr Leben.
Dennoch hatte die Bundesregierung gestern erstmals seit der Machtübernahme der Taliban 28 Straftäter nach Afghanistan abgeschoben. Laut Innenministerin Nancy Faeser von der SPD waren darunter Sexualstraftäter und gewaltbereite Kriminelle. Die Regierung will damit auch ein Zeichen setzen. Straftäter, so der Kanzler gestern, müssten eben auch damit rechnen, abgeschoben zu werden.
Über die Migrationspolitik wird in Deutschland auch wegen dem Anschlag von Solingen wieder heftiger diskutiert. Die Bundesanwaltschaft geht davon aus, dass der mutmaßliche Täter die Ideologie der Terrormiliz IS glaubt oder zumindest daran glaubt und sich auf sie berufen hat. Die Terrormiliz IS hatte die Tat auch für sich beansprucht. Obwohl sie militärisch weitestgehend zurückgedrängt worden ist, sollen noch immer Kämpfer der Miliz zum Beispiel in Syrien und im Irak aktiv sein. Und in letzterem hat das irakische Militär jetzt zusammen mit US-Streitkräften 15 Kämpfer der Miliz getötet. Das hat das US-Militär bekannt gegeben. Moritz Behrendt berichtet.
Die Operation im Westen des Irak habe bereits am Donnerstag stattgefunden, teilte das US-Zentralkomitee CENTCOM in der Nacht mit. Die Kämpfer des IS seien unter anderem mit Granaten und Sprengstoffgürteln bewaffnet gewesen, heißt es in der Mitteilung. Bei dem Einsatz seien 7 US-Soldaten verletzt worden. Im Rahmen einer Militärkoalition gegen den selbsternannten Islamischen Staat sind noch rund 2500 US-Soldaten im Irak stationiert. Seit Monaten verhandeln die Regierungen in Bagdad und Washington über einen möglichen Abzug der US-Truppen. Bislang gibt es dafür noch keinen Zeitplan. Der Islamische Staat hatte vor 10 Jahren große Landstriche im Irak und im benachbarten Syrien erobert. Eine internationale Koalition konnte ihn im Jahr 2018 weitgehend militärisch besiegen. Im Untergrund ist die Terrororganisation im Irak und im benachbarten Syrien jedoch weiter aktiv. In den letzten Monaten hat die Zahl der IS-Anschläge in beiden Ländern wieder zugenommen.
Die zeitliche Nähe ist wohl Zufall und auch der Ablauf der Tat. Trotzdem, Fachleute weisen immer wieder darauf hin, dass ausführliche Berichterstattung über Terror, Amok oder andere Gewalttaten einen Nachahmeffekt haben können. Nur wenige Tage nach dem Anschlag in Solingen hat es gestern Abend eine Attacke in einem Bus in Siegen gegeben. Dort hat eine Frau mehrere Menschen mit einem Messer verletzt. Eine Person schwebt berichten zufolge immer noch in Lebensgefahr. Mehr dazu von Sarah Schröer-Lopez.
Beim Stadtfest in Siegen, das heute weitergegangen ist, ist der Messeangriff von Freitagabend weiter ein großes Thema. Die Besucher machen sich Sorgen um die Verletzten. 3 Menschen sind weiter im Krankenhaus, 2 davon schweben noch in Lebensgefahr. Aber auch das eigene Sicherheitsgefühl hat sich verändert. Nach dem Anschlag von Solingen vergangene Woche, bei dem 3 Menschen getötet wurden, und der Tat in Siegen gestern Abend, sind viele mit einem mulmigen Gefühl gekommen.
Mit Solingen, jetzt mit Siegen, ist es natürlich schon so, dass man eine gewisse Grundangst mitbringt.
Jetzt tagsüber ist das Gefühl ein anderes auf jeden Fall, aber abends ist es auch deutlich voller, gerade in der Kölner Straße, deutlich mehr Leute, es wird dann enger und dann ist das Gefühl schon komisch.
Und wenn man all dem Rechnung tragen würde, ja, dann könnte man sich jetzt zu Hause einsperren wie im Knast und genau das ist es eben nicht.
Dadurch, dass Polizeipräsenz da ist und es ist natürlich jetzt auch am helllichten Tag, hat man ein anderes Gefühl, als wenn man jetzt nachts unterwegs wäre, ne? Definitiv, ja.
NRW-Innenminister Reul war heute in Siegen zu Gast. Der Besuch eines ökumenischen Gottesdienstes war ohnehin geplant und der CDU-Politiker betonte:
Das, was hier in Siegen passiert ist, hat mit dem, was da in Solingen passiert ist, gar nichts zu tun. Nur es waren beides mal Messer. Aber es ist eben ein Riesenunterschied, ob dann Terroristen unterwegs ist oder ob jemand, eine deutsche Frau, die psychische Probleme hat, wahllos auf Menschen einsticht.
Die Polizei müsse deshalb in Siegen auch ganz anders arbeiten als in Solingen, so der NRW-Innenminister. Er appellierte außerdem an den gesellschaftlichen Zusammenhalt.
Für das Zusammenleben von uns ist es wichtig, dass wir nicht in Angst und Schrecken verparren, auch nicht in Schuldzuweisungen, sondern dass wir einfach selber stark bleiben, zusammenhalten. Die Gemeinsamkeit ist, glaube ich, der Schlüssel für vieles.
Reul kündigte aber auch politische Konsequenzen an.
Ich lasse gerade prüfen, ob es rechtlich möglich ist, aufgrund der bestehenden Rechtslage bei großen Festen auch Taschenkontrollen durchzuführen.
Wie das genau ablaufen soll, konkretisierte der NRW-Innenminister nicht.
Mitte der Woche hat das israelische Militär im von Israel besetzten Westjordanland einen großen Einsatz gestartet. Der dauert, Berichten zufolge, weiter an. Mehrere Menschen sollen getötet und verletzt worden sein. Israel begründet den Einsatz mit dem Kampf gegen die Terrororganisation Hamas. Und auch im Gazastreifen gehen die Kämpfe offenbar weiter. Leidtragende davon sind vor allem die Zivilistinnen und Zivilisten in Gaza. In Israel versuchen palästinensisch- und arabischstämmige Israelis mit der für sie oft zwiespältigen Situation umzugehen. Auf der einen Seite das öffentliche Trauma in der israelischen Bevölkerung nach den Attacken der Hamas vom 7. Oktober. Auf der anderen Seite das Leid der Menschen in Gaza und dem Westjordanland. Vielen dieser Israelis fällt es oft schwer, ihre Solidarität mit Palästinenserinnen und Palästinensern auszudrücken. Eine Spendenaktion der Dialogorganisation Standing Together hat jetzt viele Reaktionen hervorgerufen. Tonnen von Hilfsgütern sind zusammengekommen, die jetzt nach Gaza gebracht werden sollen. Und Jan-Christoph Kitzler hat mit Menschen gesprochen, die an der Aktion beteiligt sind.
Wer einen Eindruck davon bekommen will, wie viel Hilfsgüter für Gaza sie gesammelt haben, sollte diese Lagerhalle sehen. Die Stadt Rahat liegt in der Negev-Wüste. Es ist staubig. Auf hunderten Paletten sieht man riesige Mengen Zucker, Mehl, Dosen, Kichererbsen, aber auch Babynahrung, Hygieneartikel für Frauen. Die große Halle am Rand von Rahat gehört Ibrahim Mashbour. Der Geschäftsmann hatte damit eigentlich etwas anderes vor. Das sollte eine Fabrik werden. Dafür wurde die Halle gebaut. Aber bisher wurde sie nicht genutzt. Und als dann die Kampagne begonnen hat und die Organisatoren von der Menge der Hilfsgüter überrascht wurden, haben sie mich gefragt. Und natürlich war ich einverstanden, denn ich will all diesen Zivilisten in der katastrophalen Lage in Gaza helfen. Und als dann so viele Menschen in der Negev-Wüste und vor allem in Rahat alles gegeben haben, habe ich die Pflicht verspürt, die Halle zu öffnen. Die Kampagne, das ist eine Spendenaktion von Standing Together. Die Organisation versucht seit Jahren, palästinensische und jüdische Israelis zusammenzubringen. Die gewaltige Resonanz hat sie selbst ein wenig überrascht. In nur 3 Wochen haben sie Hilfsgüter gesammelt, die in etwa 300 Lkw passen. 30.000 Menschen haben mitgemacht, sagt Standing Together. Einer ist Sherif Abu Hassan, der hier im Lager die Übersicht behält. Es gibt noch ein paar mehr solcher Hallen mit Hilfsgütern, sagt er. Die Spendenaktion läuft an 4 Orten im Norden Israels und in 2 Städten hier im Süden, in Rahat und Hura. Die Leute haben davon gehört und haben schnell gespendet. Über 10 Monate läuft der Krieg und die Menschen waren so aufgeregt, dass sie alles gespendet haben, was sie konnten, damit sie sich nicht mehr nutzlos fühlen. Wir haben so viel gesammelt und jetzt müssen wir diese Regierung antreiben, damit das so schnell es geht nach Gaza kommt. Sonst verdirbt es und nützt niemandem. Das wäre eine große Verschwendung. Und dann erzählt er, wie Frauen ihren Schmuck verkauft hätten, um zu spenden. Gesammelt wurde dort, wo viele palästinensische Israelis leben. Nach dem Terrorangriff der Hamas und anderer Organisationen aus dem Gazastreifen vor fast 11 Monaten sind viele der arabisch sprechenden Israelis, die rund 21% der Bevölkerung ausmachen, in einer schwierigen Lage. Den Terror lehnen sie fast alle ab, aber mit den Menschen in Gaza fühlen sie sich verbunden. Auch weil arabische Sender mehr über die humanitäre Katastrophe im Gazakrieg berichten. Doch Solidarität mit den Menschen in Gaza zu zeigen, ist in diesen Monaten in Israel schwierig, in einer durch den Terror traumatisierten Gesellschaft und mit einer Regierung, deren Mitglieder den Hass anstacheln. Die Spenden für die Menschen in Gaza sind eine der seltenen Möglichkeiten, Mitleid und Solidarität zu zeigen. Talal al-Roinawi, dem Bürgermeister von Rahat, steht der Stolz ins Gesicht geschrieben. Er hat zum Spenden aufgerufen und freut sich, dass seine Mitbürger so hilfsbereit sind. Und er weiß auch warum. Klar, seit dem 7. Oktober sind die Dinge schwieriger geworden. Für die israelische Regierung wurde es schwer zu akzeptieren, dass wir Solidarität zeigen mit den Menschen in Gaza. Auf menschlicher Ebene, nicht politisch oder militärisch. Wegen des 7. Oktober sollte man nicht alle Menschen in Gaza verurteilen. Der Angriff war unmenschlich und auch wir in der Negev-Wüste haben einen Preis bezahlt. Wir haben Verletzte und Geiseln. Aber wir müssen bedenken, dass es da Kinder gibt, Frauen, Alte und viele unschuldige Menschen, die nichts getan haben. Dass er in seiner Stadt zum Spenden aufgerufen hat, wird ihm in Jerusalem übel genommen. Dort sitzt Finanzminister Bezalel Smotrich auf der Regierungsbank, der vor kurzem gesagt hat, es könnte gerechtfertigt und moralisch sein, 2 Millionen Menschen in Gaza verhungern zu lassen, um die Geiseln zu befreien. Und Itamar Ben-Gvir, der rechtsextreme Minister für nationale Sicherheit, ist auch kein Freund der Hilfslieferungen. Er hat jetzt öffentlich gefordert, Talal al-Ghounawi, dem Bürgermeister von Rahat, die Staatsbürgerschaft zu entziehen. Doch nächste Woche sollen die ersten Lkw nach Gaza fahren, die vielen Helfer und Spender hoffen, dass sie reingelassen werden.
Und zum Abschluss der Sendung kommen wir jetzt zum Sport mit Jessica Sturmberg.
Und wir beginnen mit den Paralympischen Spielen in Paris. Heute der dritte Wettkampftag und es gab eine Silber- und eine Bronzemedaille für das deutsche Team. Sarah-Lisa Angres berichtet.
Die Tischtennisspieler Thomas Schmidberger und Valentin Baus verloren das Doppelfinale gegen die Chinesen mit 0:3. Gegen fast fehlerfreie Chinesen war das Spiel der Deutschen laut Valentin Baus zu passiv. Für Thomas Schmidberger war es bereits die 6. Silbermedaille bei Paralympics. Eine Chance hat Thomas Schmidberger noch Gold zu holen. Er tritt in den nächsten Tagen noch im Einzel an. Und auch Valentin Baus hofft im Einzel auf Gold. Er hat 2021 in Tokio in seiner Klasse gewonnen. Eine weitere Medaille gab es heute für Maike Hausberger. Die 29-Jährige holte Bronze im Bahnrad-Zeitfahren. Das deutsche Rollstuhl-Rugby-Team hat heute auch das dritte Gruppenspiel verloren. Mit 10 Punkten Unterschied mussten sie sich den Amerikanern geschlagen geben.
Und große Hoffnung auf Gold macht sich Weitspringer Leon Schäfer, der bis Juli den Weltrekord der einseitig Unterschenkelamputierten hielt. Und sein Wettkampf ist heute Abend. Zur Fußball-Bundesliga der Männer und im zweiten Spieltag in Bremen kam Champions League-Finalist Borussia Dortmund bei Werder Bremen nicht über ein 0:0 hinaus. Entscheidend dabei eine rote Karte. Heiko Neugebauer.
Nach einem ausgeglichenen ersten Durchgang schienen die Dortmunder in den zweiten immer besser hineinzukommen, ehe dann Nico Schlotterbeck in der 73. Minute die gelb-rote Karte sah. Danach verlegte sich der BVB ausschließlich auf die Defensive und machte das alles in allem so gut, dass man feststellen musste, dass die Bremer trotz mit Nachspielzeit über 20-minütiger Überzahl zu keiner einzigen Tormöglichkeit mehr kamen. So geht das torlose Unentschieden im Bremer Weser. Dieser Stadion insgesamt in Ordnung.
Vizemeister VfB Stuttgart wartet noch auf den ersten Sieg in der neuen Saison. Nach der Auftaktniederlage vergangene Woche hatte sich der VfB gegen den FSV Mainz 05 einiges vorgenommen. Zu Beginn legten die Stuttgarter auch gleich los. Am Ende gab es dann aber ein 3:3. Und wie es dazu kam, erzählt Philipp Sommer.
Der VfB durch die Treffer von Mio in der 8. und Leveling in der 15. auf Kurs zum Sieg. Ein komischer Elfmeterpfiff, nachdem Mio Burkhardt in die Hacken läuft und Gerach Elfmeterpfeif kurz vor der Pause bringt das Spiel in Unwucht aus Stuttgarter Sicht. Amiri verwandelt zum Anschlusstreffer. Burkhardt nach einer Stunde zum 2:2 in der 88. Minute. Dann die vermeintliche Erlösung für Stuttgart durch den Freistoßtreffer von Fabian Rieder. Aber Mainz kommt nochmal zurück, gleicht in letzter Sekunde in der Nachspielzeit aus durch Maxim Leitz. Stuttgart wartet weiter auf den ersten Saisonsieg.
Eintracht Frankfurt war heute gegen die TSG Hoffenheim das klar bessere Team und hervorstachen dabei.
Ekitike, Larsson und Mamou strafen für die Frankfurter Eintracht bei einem zwischenzeitlichen Anschlusstreffer für die TSG Hoffenheim von Kramaric. Das Spiel aber ganz eindeutig in der Hand von Eintracht Frankfurt, denn die TSG Hoffenheim machte in der Offensive einfach viel zu wenig und so musste der eine Treffer das Ende der Ausbeute der Hoffenheimer bleiben. Hingegen die Frankfurter mit einem überragenden Angriffsduo Ekitike und Mamou spielten prächtig zusammen. Frankfurt gegen Hoffenheim 3:1.
Aus Frankfurt war das Dirk Schmidt. Aufsteiger Holstein Kiel hatte heute sein erstes Bundesliga-Heimspiel. Der Gegner VfL Wolfsburg. Erste Punkte gab es aber noch keine. Jörg Tegelhütter.
Am Ende wurde es nochmal richtig hektisch im ausverkauften Kieler Holstein-Stadion. KSV-Trainer Marcel Rapp sah wegen zu heftigen Reklamierens rot und musste vorzeitig den Platz verlassen. Unnötigerweise, denn zu diesem Zeitpunkt lag Holstein Kiel 0:2 zurück gegen den VfL Wolfsburg. Das Spiel war entschieden. 27 Minuten durften die Kieler bei ihrem Bundesliga-Heimdebüt auf den ersten Bundesliga-Sieg hoffen. Dann gab es einen Wolfsburger Doppelschlag. Erst Arnolds abgefälschter Freistoß zum 0:1, dann Bonner aus Kopfball. Wieder nach Freistoß von Arnold zum 0:2.
Außerdem unterlag der VfL Bochum Borussia Mönchengladbach mit 0:2. Und in der Fußball-Bundesliga der Frauen ist heute der erste Spieltag. Und da gab es 2 Spiele heute am Nachmittag. Eintracht Frankfurt mit einem 2:0 gegen Aufsteiger Carl Zeiss Jena. Und der SC Freiburg unterlag mit 2:3 Bayer Leverkusen. Und damit schauen wir zum Tennis. Der letzte deutsche Tennisprofi bei den US Open ist Alexander Zverev. In der Nacht gelang ihm der Einzug ins Achtelfinale. Tim Brockmeier.
Nach dem verlorenen, gruseligen ersten Satz, in dem Zverev absurd viele Fehler machte, kämpfte und biss er sich regelrecht rein in diese Partie gegen den Argentinier Echeverri und wurde mit zunehmender Spieldauer besser, vor allem beim Aufschlag, machte zudem nicht mehr so viele einfache Fehler. Seinen Gegner dagegen verließ gleichzeitig immer mehr der Mut. So stand nach über 3,5 Stunden Spielzeit und um fast 3 Uhr nachts Ortszeit der Viersatzsieg für den Deutschen fest, der damit im Achtelfinale steht und weiter von seinem ersten Grand-Slam-Titel träumt. Kann. Jetzt sogar umso mehr, nachdem sich nämlich gestern schon die Nummer 3 der Welt, Carlos Alcaraz, völlig überraschend aus dem Turnier verabschiedet hatte, schied nun auch die Nummer 2, Novak Djokovic, sensationell aus.
Und das war bis hierhin der Sport mit Jessica Sturmberg und das waren die Informationen am Abend für heute. Ihnen vielen Dank fürs Zuhören und auf Wiederhören.